Hoch 23, das DBSV-Jugendmagazin. Ausgabe Oktober 2018. Hallo, ich bin Robby Sandberg und begrüße euch zum Jugendmagazin, Ausgabe Oktober. Wir sind auf iTunes. Ja, die wichtigste Meldung gleich vorangestellt. Das Jugendmagazin kann jetzt endlich mit der Podcast-App auf dem iPhone bezogen und gehört werden. Darüber sind wir total glücklich. Es hat lange gedauert und Näheres dazu hört ihr gleich im Update Runde 19. Ansonsten könnte man diese Ausgabe ein Gaming-Special nennen. Wir haben drei Beiträge, die sich um das Thema Gaming drehen, also Computerspiele, Smartphone-Spiele. Wie können blinde Sehbehinderte damit umgehen? Was gibt es für Barrieren? Was muss entwickelt werden? Dazu gleich dann mehr im Inhalt. Und hier der Inhalt für die Oktoberausgabe 2018. An erster Stelle wie immer das Update Runde 19 mit Neuigkeiten und Aktivitäten des DBSV Jugendclub. Autofahren erfreut sich unter Blinden ja wachsender Beliebtheit, wenn auch bisher nur in geschützten Räumen. Die Fachgruppe Jugend des BSV NRW war vor kurzem auf einer Testautobahn unterwegs und da hören wir an zweiter Stelle eine Reportage von Kevin Barth. Und auf Platz 3 wird's verspielt. Zwei Studentinnen der TU Dortmund haben vor kurzem eine Studie über die Spielgewohnheiten blinder und sehbehinderter Zocker veröffentlicht. Also Leuten, die gerne Computer- und Smartphone-Spiele spielen. Ihr Hauptaugenmerk galt dabei aber Mainstream-Spielen, also solchen, die nicht speziell für Blinde oder Sehbehinderte konzipiert sind. Im Interview berichten sie von ihren Ergebnissen. An vierter Stelle geht es speziell um Audio-Games, also rein audiobasierten Spielen. Da habe ich ein Interview mit einer Doktorandin aus Leipzig geführt, die darüber einen Artikel verfasst hat. Und für diesen Beitrag würde ich empfehlen, Kopfhörer aufzusetzen, weil da O-Töne von einigen Spielen kommen, die man eigentlich nur mit Kopfhörer richtig verfolgen kann. Zu guter Letzt kommt dann auf Platz 5 ein Interview mit einem jungen Entwickler, der mit seiner neu gegründeten Firma inklusive Spiele auf den Markt bringen will. Und das war's schon wieder. Klingt zwar diesmal nicht zu viel, sind aber satte 50 Minuten Programm. Also, viel Spaß dabei. Update Runde 19. Und wir beginnen das Update mit der frohen Kunde, dass wir jetzt endlich auf iTunes verfügbar sind. Was lange währt, wird endlich gut. Das bedeutet, dass man die Beiträge des Jugendmagazins jetzt mit der Podcast-App auf einem iPhone oder iPad hören kann. Dazu geht man unten rechts in der Podcast-App auf Suchen, gibt in das Suchfeld DBSV ein und dann findet man das Jugendmagazin unter den Suchergebnissen. Das tippt man an, tippt dann auf Abonnieren und schon habt ihr immer die neuesten Beiträge des Jugendmagazins in eurer Mediathek. Kleiner Hinweis noch, im Sendungsbildschirm des Podcasts kann man auch eine Bewertung abgeben. Danke! So, und jetzt erzählen euch Annika und Felix, was noch so anliegt.
Ja, also wir haben im letzten Monat, was ich sehr spannend finde, ein Team von Young National Leaders nominiert für die EBU, also die European Blind Union. Die hat nämlich ein neues Projekt, die möchte sich ein bisschen verjüngen und fördert in diesem neuen Projekt junge Führungspersönlichkeiten in den Verbänden der Blinden und Sehbehinderten europaweit. Und da werden dann für ausgewählte Teilnehmer bis 2021 also Fortbildungsmodule in Führungskompetenzen angeboten. Und genau, wie gesagt, da haben wir ein Team nominiert von jungen Leuten und sind da ganz gespannt, wie es weitergeht. Da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Des Weiteren waren wir natürlich doll beschäftigt mit der Vorbereitung und ja mittlerweile auch der Umsetzung unseres Projektes Dream It, Do It. Unser Erasmus Plus Projekt. Außerdem beschäftige ich mich gerade ein bisschen mit der Überarbeitung des Jugendclub Flyers. Den wollen wir so ein bisschen peppiger machen und ein bisschen schöner gestalten. Und dann soll daraus auch noch ein Roll-up entstehen, also dass wir auch so ein bisschen auf den Seminaren und so weiter das mitnehmen können, um uns ein bisschen zu präsentieren oder auch auf dem Louis Braille Festival nächstes Jahr zu sagen, oh, das sind wir, das machen wir, hier könnt ihr uns finden. Dann wirft natürlich unser kommendes Seminar seine Schatten schon voraus, vom 16. bis 18.11. in Marburg zum Thema Film mit dem Smartphone. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Wir haben einen coolen Referenten gewinnen können und ja auch den ein oder anderen Überraschungsgast hoffentlich noch mit an Bord. Da kurz noch zur Info, weil auch die Frage an uns herangetragen wurde. Wir haben jetzt, ist das Seminar so konzipiert, dass es sich vor allem an oder ausschließlich eigentlich an sehbehinderte Leute richtet. Wir werden aber auch noch eins konzipieren, was für blinde Leute dann gemacht wurde. Also weil sich dort einfach so die Gegebenheiten und die Rahmenbedingungen so unterscheiden, dass wir eben diesen Weg gewählt haben, da einfach zwei Angebote zu schaffen.
Genau, was steht sonst noch an? Jetzt im November treffen sich unsere ganzen Landesjugendsprecher, also die Jugendsprecher der ganzen Landesorganisationen, treffen sich da wieder in Wernigerode im Harz. Es gibt viele wichtige Dinge zu besprechen. Einerseits werden wir uns mit denen über Fundraising unterhalten. Also wir vom Verband werden einen kleinen Input vorbereiten, wo es um Fundraising geht. Also wie kann ich Gelder für Projekte in meinen Landesverbänden ausheben? Wer gibt mir die? Wo kriege ich die her? Und andererseits werden nach unserem Verbandstag, der jetzt war, turnusmäßig neue Bundesjugendsprecher gewählt, die ehrenamtlich bei uns im Verband die Vertretung der Jugendarbeit übernehmen. Im Moment sind das Bastian Gleitze, Antje Samurai und Hatice Altenbach. Und wer dieses Amt dann ab November übernimmt und hier die Jugendarbeit im Verband vertritt, das werden wir euch zeitnah wissen lassen, wenn das Seminar im November vorbei ist.
Am 1. September ist die BSV NRW-Jugend aufs Gas gestiegen. Die waren mit etwa 20 Leuten auf einer Film- und Testautobahn in der Nähe von Düren und konnten da unter Anleitung von Fahrlehrern richtig Stoff geben. Der Beitrag, den ihr jetzt darüber hört, kommt von Kevin Barth.
Was mir ganz wichtig ist, der Beifahrer ist in dem Fall der Chef im Ring. Das heißt, wenn der Thomas sagt, ihr fahrt langsamer oder schneller oder die drei anderen, dann habt ihr da euch letztendlich nach zu richten. Es geht einfach darum, dass ihr mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie ist das für einen Autofahrer, vielleicht auch mal eine Vollbremsung machen. Das ist für euch einmal eine Erfahrung wert und zum anderen mal auch für die Fahrlehrer, dass denen das auch einiges gebracht hat, sich in eine blinde Person reinzuversetzen.
Ein schlichter Bürocontainer auf einem weitläufigen Gelände in Aldenhofen im Kreis Düren. Die 20 Testfahrer bekommen letzte Instruktionen von Stefan Peters. Er ist Jugendvertreter im Blinden- und Sehbehindertenverband NRW. Er hat das Autofahren für Blinde zum wiederholten Mal organisiert. Heute gibt es insgesamt 4 Autos und so soll das Ganze ablaufen. Eine blinde oder sehbehinderte Fahrerin sitzt am Steuer, so wie man es vom Autofahren kennt. Unten an den Füßen findet sie von links nach rechts Kupplung, Bremse und Gaspedal. Rechts neben ihr Schalthebel und Handbremse, vor sich das Lenkrad. Neben ihr sitzt ein Fahrlehrer, auch er hat vor sich alle Pedale und kann so im Notfall eingreifen. Außerdem kann er noch einen eigenen Rückspiegel nutzen. 20 bis 25 Minuten dürfen die Blinden und Sehbehinderten heute auf die Piste. Eine davon ist Nina Pauls. Die 28-Jährige hat noch einen Sehrest von etwa 2%. Aus einem Auto heraus kann sie damit normalerweise die Straße noch erkennen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Auto fährt.
Ich bin schon zweimal Auto gefahren, ja. Einmal so, wie man das halt kennt, auf einem Parkplatz, wo mich meine Freundin hat fahren lassen. Und einmal, da war ich gerade 17, da hat mein damaliger Freund seinen Führerschein gemacht und da wir in ganz gutem Kontakt mit dem Fahrlehrer standen, hat mein Freund mir dann damals eine Fahrstunde geschenkt in einem Fahrschulwagen, wo ich dann tatsächlich auch auf öffentlicher Straße gefahren bin.
Dieses Mal kann sie auf einer besonderen Straße fahren. Auf einem Autobahnabschnitt, der normalerweise für Filmaufnahmen der Serie Alarm für Cobra 11 genutzt wird. Er ist in beide Richtungen insgesamt über 2 Kilometer lang und hat außerdem 2 Wendeschleifen. Erwartungen?
Diesmal ein bisschen auf Geschwindigkeit zu gehen. Na, auf so einem Parkplatz, klar, ist man angefahren. Na, auf öffentlicher Straße ist man jetzt auch nicht so schnell gefahren, natürlich, ne, nach Richtlinie, 50 km/h circa. Aber ja, jetzt einfach mal das Pedal ein bisschen durchtreten zu können und ja, nochmal ein anderes Gefühl dafür zu kriegen, wie sich so die Geschwindigkeit dann anfühlt, wenn man selber fährt.
Es geht los für die Bochumerin. Sie fährt heute mit einem weißen Golf. Auf der Motorhaube und den Türen befindet sich jeweils ein schwarzer Kreis, in dem eine 53 steht. Im Auto gibt es noch ein paar Erklärungen von Fahrschullehrer Thomas Schöpkens aus Viersen. Neben Kupplung, Bremse und Gas wird vor allem die Gangschaltung besprochen.
Wenn du mal die Hand dann nur drauflegst, dann ist er jetzt im Leerlauf. Wenn du jetzt vom Leerlauf nach vorne gehst, bist du im dritten Gang.
Okay.
Wenn du im Leerlauf nach hinten, bist du im vierten Gang. Das heißt, diese Schiene ist 3-4.
Ja.
So, und dann ist eine Feder da, die den immer wieder dahin holt. Merkst du? Und so auch.
Okay.
Und jetzt hast du auf der Seite, wo man halt immer den Gegendruck ausüben muss, hast du 1 und 2.
2. Ja.
1 und 2. Ja. 1 und 2. Und dann hast du, wenn du jetzt ganz locker nach vorne gehst, geht der in Leerlauf und dann in 3.
Und 3.
4. Und jetzt müsstest du jetzt praktisch hier rüber.
Mitte?
Und dann hast du 5, 6. 5, 6 werden wir wohl nicht brauchen.
Dann sind endlich alle Vorbereitungen abgeschlossen. Das Fahrzeug ist erklärt und es geht los auf die Strecke.
Jetzt drehst du den Schlüssel um. Der ist genau, den drehst du so weit um, bis du hörst, der Wagen läuft. Aber wir müssen ja nach links. Dreh ruhig ganz nach links. Ganz? Ja, weil wir müssen da sehr scharf rum jetzt. So. Und jetzt nimmst du den ersten Gang. Richtig. Du kannst jetzt langsam mal die Kupplung ohne Gas ein bisschen kommen lassen. Ja. So, jetzt fährst du einfach hier rum. So, und jetzt lenkst du wieder gerade. Und jetzt fährt der Wagen, ja, von alleine wird der gerade schneller, ne?
Mhm.
Jetzt aber nicht mehr. Jetzt kannst du den Fuß von der Kupplung wegnehmen. Jetzt kannst du nach rechts so ein bisschen lenken, ein bisschen, genau, wieder gerade. Jetzt fahren wir hier auf die Spur. Kannst du jetzt hier sehen, jetzt gleich, jetzt, wenn du ein bisschen nach rechts gehst, noch ein bisschen nach rechts, so. Jetzt gerade und jetzt bist du genau in der Spur. Und jetzt kannst du mit dem rechten Fuß mal ein bisschen Gas geben. Ja, ein bisschen mehr noch. Genau. Und jetzt gleich trittst du die Kupplung rein und nimmst Gas weg. Ganz durch die Kupplung. Aber genau, jetzt schaltest du hinten den zweiten. Und jetzt lässt du langsam die Kupplung wieder los.
Es ist Nina Pauls anzumerken, dass sie nicht zum ersten Mal Auto fährt. Vor allem das Schalten und generell ihr Fahrverhalten wird nach und nach flüssiger und routinierter. Ihr kleiner Sehrest hilft ebenfalls. Hier stößt sie aber auch mal an ihre Grenzen.
Ich weiß nicht, wie weit der weiße Strich noch von der grauen Wand entfernt ist.
Genauso breit wie unser Auto. Das ist eine ganze Fahrspur.
Ach, okay, dann kann da ja erstmal nichts passieren.
Genau. Diese graue Wand ist nur diese Mittelschutzplanke.
Nina Pauls wendet das Auto am Ende der Testautobahn. Nun geht es wieder zurück. Und jetzt darf Nina Pauls richtig Gas geben und erreicht dabei weit über 100 Stundenkilometer.
Jetzt nochmal Attacke, nochmal Vollgas. So. Und jetzt gleich trittst du die Kupplung mal. Seht ihr mal?
Das Gas wegnehmen?
Gas weg, Kupplung treten. Und die Bremse voll durch.
So,
jetzt stehen wir wieder.
Danach hat Nina Pauls ein bisschen mit der Sonne zu kämpfen und wird geblendet. Bei besonders scharfen Kurven unterstützt dann auch Fahrlehrer Thomas Schöpkens. Dazu hält er gemeinsam mit Nina Pauls ihr Lenkrad und dreht es in die richtige Position. Weil es so viel Spaß macht, drehen die beiden noch eine zweite Runde. Am Ende wird dann wieder am Ausgangspunkt eingeparkt.
Jetzt kannst du mal nach rechts drehen. Genau, so weit es geht nochmal. Und jetzt fahren wir ein ganz kleines Stück vor. Ersten Gang haben wir ja schon drin.
Kupplung kommen lassen?
Ja, und wieder reintreten direkt. Und jetzt gerade und jetzt ganz weich bremsen. Und dann die Kupplung getreten lassen und die Bremse festhalten. Okay?
Bremse festhalten und die Kupplung
durch. Getreten lassen, alles. Jetzt schaltest du hier in Leerlauf. Und jetzt kannst du hier unten kannst du die Handbremse hochziehen. Und den kleinen Teil. Nur so ein kleiner elektrischer.
Ach Gottchen. Ja.
Elektrisch. Und jetzt kannst du alles loslassen und den Schlüssel abdrehen in die andere Richtung.
Nur wenige Minuten danach sitzt Nina Pauls wieder in dem Bürocontainer, in dem am Morgen alles angefangen hat. Viele Eindrücke der Autofahrt gehen ihr in diesem Moment durch den Kopf.
Also es war wirklich spektakulär. Mir ist so richtig heiß noch, gerade im Gesicht von dieser Anstrengung, ne, weil man muss sich ja wirklich sehr konzentrieren, ne? Die Anweisung vom Fahrschullehrer befolgen, ne, das dann wirklich in die Tat umsetzen, gucken, die Kupplung treten, schalten. Also das sind natürlich Sachen, die wir Blinde oder Sehbehinderte ja gar nicht so kennen, so vieles gleichzeitig machen zu müssen.
Insgesamt ist die 28-Jährige aus Bochum voll und ganz zufrieden und kommt auch ein bisschen ins Schwärmen.
Ja, also es ist Wahnsinn. Ich habe meinen Sehrest, den ich noch habe, wirklich gut nutzen können. Es hat riesig viel Spaß gemacht, auch gerade mit diesem einmal richtig Gas geben auf 130 km/h und dann wirklich mit einer Vollbremsung mit quietschenden Reifen das zu beenden. War wirklich sensationell.
Sollten blinde und sehbehinderte Menschen in Zukunft tatsächlich einmal unter regulären Bedingungen Auto fahren dürfen, gäbe es mit Nina Pauls schon eine laute Fürsprecherin.
Auf jeden Fall. Also ich würde es mir zutrauen, ich würde es definitiv ausprobieren. Na, also wenn es da auch irgendwelche Studien vielleicht mal gibt, würde ich mich auch sogar daran beteiligen wollen. Ich würde es machen, ja.
Auch Fahrlehrer Thomas Schöpkens glaubt an Blinde am Steuer, weil die Technik für das Selbstfahren immer weiter voranschreitet. Forschung für selbstfahrende Autos ist gleichzeitig auch die Voraussetzung für das Fahren blinder und sehbehinderter Menschen.
Ich denke, dass es in naher bis ferner Zukunft auf jeden Fall möglich sein wird, dass Blinde Auto fahren können. Eine Sprachsteuerung für Navigation haben wir. Wir haben mittlerweile einen abstandgeregelten Tempomat im Wagen, der den Abstand zum Vorausfahrenden selbstständig hält. Und wir haben auch schon einen Spurassistent, der also Spuren, Fahrspuren erkennt und den Wagen leichter durchlenken kann.
Computerspiele und Smartphone-Spiele, also Games, sind ja ein verbreitetes Freizeitvergnügen. Kein Wunder also, dass blinde und sehbehinderte Menschen das auch interessiert. Da gibt es aber oft noch Barrieren, gerade bei Mainstream-Spielen, weil die Programmierer gar nicht auf dem Schirm haben, dass uns das auch interessiert oder dass wir mit Computern und Smartphones überhaupt umgehen. Zwei Studentinnen aus Dortmund haben jetzt kürzlich in einer Online-Umfrage blinde und sehbehinderte Zocker nach ihren Gewohnheiten, nach ihren Spielgewohnheiten gefragt. Was sie am liebsten spielen, auf welche Barrieren sie dabei treffen und was sie sich von Spielen erwarten oder wünschen würden. Die Ergebnisse dieser Studie sind jetzt in ihre Masterarbeit eingeflossen und dazu habe ich ein Telefoninterview mit ihnen geführt. Zuerst habe ich sie gebeten, sich vorzustellen und zu erzählen, wie sie auf dieses Thema gekommen sind.
Mein Name ist Laura Wuttke und wir beide studieren an der TU Dortmund den Master Rehabilitationswissenschaften. Ja, was uns so ein bisschen dazu bewegt hat, war, dass ich von meiner Arbeit als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni bei einem Workshop in Düsseldorf teilgenommen habe. Das hieß Camp NIM. Und dort gab es halt unterschiedliche Sessions, die sich ja mit Barrierefreiheit von Medien oder Inklusion durch Medien befasst haben. Und da gab es eben auch eine Session zu Accessible Gaming. Und da hat auch ein Herr sehr viel erzählt, wie er mit Audio-Games eben spielt und wie das so funktioniert. Und das hat mich sehr interessiert. Und als wir uns dann zusammengesetzt haben und überlegt haben, was man so als Masterarbeit machen könnte, ist mir das eben wieder eingefallen.
Genau, mein Name ist Sandra Kuhlemann. Und was für mich einfach nochmal reingespielt hat, war, dass ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis einfach sehr viele Menschen kenne, die auch selber Online-Spiele spielen. Das ist ja auch weit verbreitet und ich mich immer gefragt habe, ja, wie kann das eigentlich funktionieren und wie können alle daran teilhaben? Und was für uns beide, glaube ich, einfach nochmal reingespielt hat, war, dass wir ja rausgefunden haben, dass es eigentlich bisher sehr wenig Forschung gibt. Und ja, wir haben uns gewundert, weil es ja doch so ein Bereich ist, der so wichtig ist. Und deshalb haben wir dann eben gesagt, dann machen wir was dazu, wenn es eben wenig gibt.
Okay, dann sind Sie also Pioniere, könnte man sagen, auf diesem Gebiet. Wie sind Sie denn vorgegangen, um an die Daten zu kommen?
Also zunächst einmal haben wir eine Pilotstudie gemacht mit 6 Expertinnen und Experten eben zu dem Thema, um schon mal so ein bisschen vorzufühlen. Und dann haben wir eben eine Online-Befragung gestartet, wo dann unterschiedliche Aspekte abgefragt wurden, wie zum Beispiel die Nutzungszeit, welche Geräte genutzt werden, was die meistgenutzten oder die am liebsten genutzten Spiele sind und auf welche technischen Barrieren die Nutzer und Nutzerinnen stoßen. Und wir haben auch nochmal nach der Mehrspielerfunktion gefragt, weil das vor allem was war, was uns interessiert hat. Und daraufhin haben sich insgesamt 102 Personen gemeldet bzw. haben an dem Fragebogen teilgenommen und den vollständig ausgefüllt. Und zwar haben 39 Probandinnen und Probanden teilgenommen, die sehbeeinträchtigt sind und 55 Probandinnen und Probanden, die blind sind. Wobei man dazu nochmal sagen muss, wir haben das ein bisschen anders benannt. Und zwar haben wir nicht abgefragt, ob jemand sehbeeinträchtigt oder blind ist, sondern wir haben immer nach der Alltagsorientierung gefragt. Also wir haben geschaut, orientiert sich jemand in seinem Alltag visuell oder orientiert er sich akustisch oder taktil? Der Grund dahinter ist, dass wir eben nicht schauen wollten, welche Beeinträchtigung liegt vor, denn die kann ja zu sehr unterschiedlichen Barrieren führen, sondern wir wollten eher schauen, welche Aktivitäten hat die Person, also was macht sie, wie orientiert sie sich, und somit weg von einer Defizitorientierung hin zu einer Ressourcenorientierung, also was mache ich und was resultiert daraus, was kann ich und was brauche ich.
Ja, das ist doch mal ein erfrischender Ansatz, nicht zu fragen, was kannst du nicht, sondern welche Sinne nutzt du. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen der Umfrage. Das interessiert uns jetzt ja, was haben die Leute da gesagt, welche Spiele sind am beliebtesten und sind auch barrierefrei zu spielen?
Also zunächst kann man vielleicht einmal sagen, dass wir wirklich herausgefunden haben, dass vielfältige Online-Spiele aus allen Bereichen gespielt werden. Sowohl von den visuell als auch den akustisch-taktil orientierten Probandinnen und Probanden. Es werden sowohl Spiele gespielt, die für die Zielgruppe speziell entwickelt sind. Da gibt es ja zum Beispiel Audiogames, die speziell für blinde Nutzerinnen und Nutzer sind. Aber es wird auch und zum größten Anteil werden Spiele genutzt, die für den allgemeinen Spielemarkt konzipiert sind. Und da ist das Interesse auch vorhanden, dass eben Spiele, die für den allgemeinen Spielemarkt sind, für alle zugänglich sind.
Gerade die Nutzerinnen und Nutzer, die sich visuell orientieren, geben wirklich größtenteils an, ausschließlich Spiele des allgemeinen Spielemarkts zu nutzen. Bei akustisch-taktiler Orientierung ist das ein wenig mehr verteilt. Da werden oft Spiele aus beiden Bereichen gespielt, aber genauso eben auch bevorzugt Spiele des allgemeinen Spielemarkts oder bevorzugt Spiele für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit. Ausschließlich Spiele des allgemeinen Spielemarkts gibt es nur sehr wenige, die sich akustisch-taktil orientieren und nur diese Spiele nutzen. Was sich gezeigt hat, war, dass vor allem anscheinend Spiele-Apps recht beliebt waren. Vor allem eben, denke ich mal, auch welche, die man auf dem iPhone spielen kann, weil da ja schon sehr viele Funktionen zur Barrierefreiheit auch vorhanden sind. Das meistgenannte Spiel war tatsächlich Quizduell, die App, also so eine Quiz-App, wo man gegen seine Freunde oder auch gegen zufällige Nutzerinnen und Nutzer spielen kann und eben Quizfragen beantwortet.
Und hier eine kleine Demo von Quizduell.
Klicke auf die Karte, um fortzufahren. Taste. Wie nennt sich das monetäre Phänomen, welches sich gerade in Venezuela abspielt? Debulking. Taste. Obstipation. Taste. Hyperinflation. Taste. Hyperinflation. Richtig.
Das wurde am häufigsten genannt, weil die eben kompatibel mit dem Screenreader ist und deswegen vollständig nutzbar, weil es ja eben sich nur um diese Fragen handelt. Die wurden auch tatsächlich vor allem von Menschen akustisch-taktiler Orientierung genannt. Und die anderen beiden Apps, die es sich noch, also beziehungsweise die anderen beiden Spiele, die es noch in unsere Top 3 geschafft haben, waren einmal das Spiel Dice World. Das ist eine Würfel-App, wo eben mehrere unterschiedliche Würfelspiele drin sind. Auch da ist eben alles Screenreader-kompatibel und kann eben also komplett ohne sich visuell zu orientieren, gespielt werden.
Wenn man sich denn mit Englisch oder teils Englisch beschrifteten Tasten abfindet und versteht, wie man eine 2,4 würfeln kann. Dazu muss man eventuell etwas tiefer in das Spiel einsteigen, das habe ich nicht getan. Hier eine kleine Demo.
Würfeln, Taste. Würfeln, 2,4, 4,5, 3. Select all diese, Taste. Select all diese. Einzahlbare Punkte, 15. In Bank einzahlen, 15. Taste. In Bank einzahlen, Dimit, diese Playa rollen. Einzahlbare Punkte, 1. Einzahlbare Punkte, 7. Einzahlbare Punkte, 13. Dann Zug. Runde 2, 15 to 13.
Und als drittes Spiel hatten wir das Spiel Lords and Knights, was online gespielt werden kann.
Das müssen wir etwas erläutern. Bei Lords and Knights, also Herren und Ritter, muss man eine Ritterburg aufbauen. Dazu gehört es unter anderem, Rohstoffe zu fördern, mit denen man dann die Burg ausbauen kann, also zum Beispiel die Wehranlagen. ausbauen, um die Burg besser verteidigen zu können. Genauso kann man Soldaten verschiedener Waffengattungen rekrutieren, die man dann auch für die Verteidigung oder auch den Angriff einsetzen kann. Und das ist das Besondere an Lords and Knights und auch an dem Schwesterspiel Celtic Tribes, dass man mit anderen Spielern interagieren kann. Die anderen Spieler haben genau solche Burgen. Und diese Burgen kann man halt ausspionieren, dabei kann man aber auch erwischt werden. Man kann diese Burgen angreifen und von ihnen angegriffen werden. Man kann aber auch mit benachbarten Burgherren Handel treiben. Man kann auch Burgen anderer Leute erobern. Dafür kann aber auch die eigene Burg erobert werden, sodass man dann wieder völlig abgebrannt dasteht und von vorne anfangen muss. Das Ganze ist relativ komplex. Man muss bei den Rohstoffen zum Beispiel darauf achten, wie viele man zum Ausbau verschiedene Gebäude verwendet oder wie viele Untertanen man dafür einspannt, weil die dann für einen bestimmten Zeitraum, also für die Dauer des Baus, nicht für andere Aufgaben zur Verfügung stehen, also zum Beispiel für die Verteidigung. Hier eine kleine Demo von der Gebäudeoberfläche von Lords and Knights.
Gebäude, Taste. Holz 120, Stein 120, Erz 120, Untertanen 15, Bauernhof, Ausbaustufe 1, Bauernhof, Zurücktaste. Die Bauern versorgen deine Untertanen mit Nahrung. Je höher der Bauernhof ausgebaut ist, desto mehr Untertanen können versorgt werden. Zeughaus, Ausbaustufe 2. Taste. Zeughaus. Im Zeughaus werden die Soldaten mit Waffen versorgt und Rekruten angeworben. Durch den Ausbau wird das Zeughaus modernisiert und deine Soldaten können schneller rekrutiert werden. Ausbaustufe 3. Holz 37, Stein 33, Erz 23, Untertanen 1.
Was auch auf jeden Fall nochmal spannend für uns war, dass insgesamt 74 verschiedene Online-Spiele genannt wurden. Also es sind wenige Überschneidungen teilweise gewesen. Es wird also wirklich aus allen Bereichen genutzt. Wir haben ja auch spezifisch abgefragt, dass es muss sich um Spiele handeln, die eben eine Mehrspielerfunktion haben. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Dimensionen, sage ich jetzt mal, von Mehrspielerfunktionen. Also kann ich wirklich im Spiel interagieren oder tausche ich mich zum Beispiel nur auf einer Plattform darüber aus? Und in dem Spiel ist es ja doch so, dass eine stärkere Interaktion vorhanden ist.
Okay, jetzt haben wir ja einiges gehört über Spiele, die man spielen kann, die einigermaßen barrierefrei sind. Was haben denn die Leute zu Barrieren gesagt? Wo hakt es noch?
Und zwar haben wir Barrieren zu unterschiedlichen Aspekten abgefragt. Wir haben zum einen abgefragt, welche Barrieren bei den meistgenutzten Spielen auftreten. Die meistgenannten Barrieren sind in unserer Umfrage eine zu kleine Schrift, zu schnelle Abläufe in der App oder in dem Spiel allgemein und visueller Inhalt, der aber ohne ein Audio-Äquivalent dargestellt wird, also ohne dass es beispielsweise eine Sprachausgabe oder Töne gibt für den visuellen Inhalt. Wir haben aber auch abgefragt, welche technischen Barrieren bei Spielen auftreten, die gar nicht genutzt werden können, was ja auch nochmal spannend ist. Hier wäre es beispielsweise, dass keine Kompatibilität mit dem Screenreader besteht oder keine akustischen Informationen über die Spielsituation im Allgemeinen gegeben werden, durch Töne oder auch durch Sprache. Oder auch, dass ausschließlich Mausnavigation gegeben ist und nicht darüber bestimmt werden kann, wie eben im Spiel navigiert wird. Was nochmal eine andere Kategorie von den technischen Barrieren bei uns darstellt, welche Barrieren bei der Mehrspielerfunktion auftreten. Da haben wir zum Beispiel, dass Gegnerinnen und Gegner zu spät erkennbar sind, wenn eben viele in einem Spiel sind. Oder dass eben Spielerinnen und Spieler mit akustisch-taktiler Orientierung das Gefühl haben, dass sie keine Gewinnchancen haben gegenüber Spielerinnen und Spielern, die das eben nicht aufweisen.
Sie haben ja auch die Probanden zu ihren Wünschen und Vorlieben befragt, was Spiele betrifft. Was kam denn dabei raus? Was ist für die meisten der Anreiz, überhaupt zu spielen? Oder was wünschen sie sich von einem Spiel?
Hier haben wir vor allem rausgefunden, dass es soziale Funktionen sind, die Probandinnen und Probanden dazu motivieren, Online-Spiele zu nutzen. Also was ja vor allem auch durch unsere Abfrage bei der Mehrspielerfunktion deutlich wurde, weil tatsächlich herauskam, dass mehr Probandinnen und Probanden die Mehrspieler als die Einspielerfunktion nutzen. Und Ja, was hier ganz klar genannt wurde, war zum Beispiel, dass sie mit anderen Spielerinnen und Spielern interagieren können und dass sie eben die Möglichkeit haben, sich auch über das Spiel, aber auch über andere Dinge auszutauschen, dass sie Menschen kennenlernen können und dass sie beispielsweise auch Kontakt zu Spielerinnen und Spielern haben, die keine Beeinträchtigung haben und dass das beim Spielen auch überhaupt nicht in den Vordergrund rückt.
Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Aspekte einmal beleuchtet, die Sie abgefragt haben. Vielleicht könnten Sie Ihre Erkenntnisse zum Schluss nochmal in einem kleinen Fazit zusammenfassen.
Was man auf jeden Fall zusammenfassen kann, ist, dass sich zeigt, dass Spiele, Online-Spiele von Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit genutzt werden und sie auch ein großes Interesse daran haben. Und dass wir aber herausgefunden haben, dass viele Spiele derzeit noch gar nicht zugänglich sind für diese Zielgruppe. Und dass aber deshalb auf jeden Fall was gemacht werden muss, weil eben die Zielgruppe da ist und auch Interesse hat.
Audio Games, also rein audiobasierte Computer- oder Smartphone-Spiele, erfreuen sich naturgemäß bei Blinden großer Beliebtheit. Darüber, was sich in diesem Genre gerade so tut, wo die Herausforderungen für Entwickler liegen und wie sich die Bedienkonzepte unterscheiden, ist vor kurzem ein Artikel auf grimmegame.de erschienen. Verfasst wurde er von der Doktorandin Cecilia Sauer, die am Ostasiatischen Institut der Uni Leipzig promoviert. Auch mit ihr habe ich telefoniert. In unserem Gespräch verwendet Frau Sauer mehrfach das Wort Voice-Over. Gemeint ist dann nicht die Sprachausgabe von Apple, sondern eine Stimme, die durch das Spiel führt, also quasi eine spieleigene Sprachausgabe.
Also ich bin Cecilia Sauer. Ich habe jetzt mit meiner Doktorarbeit zum Thema Audiogames angefangen. Ich komme ursprünglich aus der Theaterwissenschaft, habe da relativ zeitig mich dann gleich mit Computerspielmusik beschäftigt und auch mit Hörspiel mit der Zeit und bin dann eigentlich darüber mehr oder weniger zum Thema Audio Games, also rein audiobasierte Computerspiele gestoßen und habe das jetzt auch zu meinem Promotionsthema dann gemacht. Wie ich ja schon gesagt habe, ich komme aus einem musikalischen Hintergrund, spiele selber Geige, habe da sowieso halt schon immer so eine Liebe für Musik, Sound und alles gehabt und mich reizt es einfach auch an Hörspielen, Audio Games, dass man allein über den Sound ganze Welten halt erschaffen kann. Das erste Audio-Game, was ich gespielt habe, war eigentlich mehr oder weniger ein Hybrid-Game. Das war Terraformers, heißt das, oder heißt es ja noch immer. Ich kann mich ehrlich gesagt, also ganz genau kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Es ist schon bestimmt 6-7 Jahre her, dass ich das mal gespielt hatte. In einem Computerspielmuseum wurde das ausgestellt. Was eigentlich vom Prinzip her relativ simpel aufgebaut war, sowohl von der Soundqualität als auch von dem visuellen, also dazu als Hintergrund, man konnte, also Hybrid, weil man das mehr oder weniger im Bildmodus oder halt im rein audiobasierten Modus spielen konnte, um einfach, also der Hintergrund dieses Spiels ist einfach, dass man so ein bisschen diesen sowohl Spielern, die sehen können, so ein bisschen Verständnis dafür vermitteln kann, wie es ist, ein Spiel zu spielen, ohne etwas sehen zu können und umgekehrt halt auch ein Spiel zu schaffen für blinde Spieler. Und das war wirklich also vom Aufbau ganz simpel. Man hat dann auch, wenn man im audiobasierten Modus, es kam immer ständig ein Voice-Over, was gesagt hat, jetzt hier und jetzt stopp und dann da rechts. Also es war schon auf Dauer relativ nervig auch. Aber so mein erster Eindruck. Dann hatte ich auch eine Zeit lang gar nicht mehr damit zu tun. Und jetzt erst vor 2 Jahren in etwa bin ich dann auf Blowback, die Suche, ist ein Audio-Game von Deutschlandfunk gestohlen. Und das war halt von der Qualität her schon deutlich besser. Also da merkt man, dann hat man eine richtige Story gehabt. Es wurde halt auch vom Sound her, man konnte halt 360 Grad hören, wo kommen jetzt die Geräusche her, dann bewege ich mich. Also das war schon eine ganz andere Sache im Vergleich zu Terraformers. Und gesehen hat, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren.
Und hier die Einstiegssequenz von Blowback. Die Journalistin, die gleich zu hören sein wird, ist die Figur, die man im Spiel verkörpert, die man heil durch verschiedene Gefahren steuern muss.
Die Regierung ist geheimer Mitaktionär von Universal Waters, einer der größten Wasserfirmen weltweit. Rossmann lässt die renommierte Geophysikerin Josephine Emanuel entführen. Warum? Weil diese eines der größten Grundwasserreservoirs der Welt entdeckt hatte. Und wie wir wissen, ist Wasser der teuerste Rohstoff der Welt. Teurer als Gold, teurer als Erdöl. Durand sucht sie in diesem Hotel, das in zwei Trakte geteilt ist. Trakt A ist für die Schönen und Reichen. Trakt B ist eine geheime Haftanstalt der Regierung.
Willkommen im ersten Unterwasserhotel der Welt, dem DIMA.
So mein Eindruck bisher, was ich jetzt von der ersten Recherche habe, ist, dass es definitiv auch großartig konzipierte Titel gibt, also auch von professionellen Teams mittlerweile. Solche sind jetzt wie Blowback, was vom Sound her, also man hat natürlich mit dem DLF ein professionelles Team, da immer die Wachen sind gewohnt, die Hörspiele produziert und das hört man auch am Klang. Aber man merkt halt auch, dass da viel noch in den Kinderschuhen steckt, gerade in diesem spielerischen Aspekt. Also man hat bei den meisten Audio-Games dann das Gefühl, okay, da ist hörspieltechnisch viel dahinter, ist das soundmäßig schon viel gearbeitet, aber gerade an diesen Interaktionsmöglichkeiten ist es doch noch sehr begrenzt. Also wir haben jetzt, wenn ich gerade einen Rückblick nochmal setze auf die 80er Jahre, haben die ersten Audio-Games, die dann wirklich als einfach ein Text-to-Speech-Thema umgearbeitete Text-Adventures oder Interactive Fiction waren, die natürlich alles nur normal über eine Computerstimme liefen oder dann in den 90ern die Computerspiele, also wirklich fanbasierte Spiele hatten, die dann versucht haben, sowas wie Super Mario in simple Audio-Games umzusetzen, was dann halt also gerade von der Audioqualität und alles extrem drunter gelitten hat, was so von der Handlung, vom Spielerischen nicht viel möglich war, habe ich jetzt doch gerade dann das Gefühl, dass so in den letzten Jahren sich da einiges getan hat. Gerade so Papa Sankre oder so, das müsste glaube ich auch so um 2010 rum gewesen sein, 2013, The Night Jar, wo dann ich das Gefühl hatte, dass da auf einmal noch eine Welle kam, gerade so mit den Smartphones und iPhones, wo viel entwickelt wurde. Also ich bin zuversichtlich, dass da doch immer viel passieren wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, das Problem bei Audiogames, bei denen, die wir jetzt gerade haben, ist, dass wahrscheinlich es noch irgendwie eine Darstellungsform gefunden werden muss, wo man auch diese Abstufung hat, dass man nicht sagt, okay, hier wird der Spieler gleich sofort zurückgeworfen, sondern man hat sowas wie im sag ich mal, regulären Computerspielen so einen Lebensbalken, der dann halt auch mal Abstufung ermöglicht. Das hat auch Feinheiten. Und diese Feinschliffe fehlen, glaube ich, gerade einfach. Also da ist alles noch sehr, sehr grobschlächtig.
Als Beispiel hier nochmal eine Sequenz aus Blowback. In einem Lift fahre ich abwärts. Auf der Höhe eines Lüftungsschachts muss ich den Lift anhalten. Dazu schiebe ich auf dem Touchscreen die Daumen nach oben.
Sehr gut. Und nun entferne das Gitter des Schachtes und klettere hinein.
Dazu schiebe ich wieder die Daumen nach oben.
Sehr gut. Vor dir liegt ein Lüftungsschacht, der über drei Räume führt. Robbe bis zu dem dritten Lüftungsgitter. Hebe es, wenn sich niemand in dem Raum unter dir befindet, und springe hinab.
Und dieses Vorwärtsrobben, das bin halt ich. Dazu berühre ich die Fortbewegungsschaltfläche.
Hören Sie mir doch zu, wenn ich mit Ihnen spreche.
Und da hört man schon Stimmen aus dem ersten Zimmer. Ich robbe mich noch ein bisschen heran.
Er hat die Physikerin des Reichs, wusste und weiß als einzige die Koordinaten des Grundwassers.
Noch ein bisschen näher.
Ich weiß, dass wir als Erste das Land über diesem Reservoir kaufen müssen. Warum denkst du wohl, betreibe ich dieses Projekt mit einem derartigen Eifer?
Jetzt hört man schon, wie ich auf das Gitter robbe.
Könnt ihr die gesamte Menschheit 300 Jahre trinken? Trinken? Wenn es in unserem Besitz ist, wird Universal Waters uns mindestens 3% der Firma verkaufen müssen. Damit wären wir Hauptaktionär.
Jetzt bin ich über das erste Loch weg. Man hat also gehört, dass das V Fortbewegungsgeräusch sich der Umgebung anpasst. Da kommt schon das zweite Zimmer in Hörweite. Habe ich schon wieder das Gitter erreicht. Noch ein Stück. Und wieder ein Stück weiter. Man kann also beim Vorwärtsschleichen durch den Lüftungsschacht auch gleich noch ein paar Informationen über das Spiel abgreifen. Und da kommt der dritte Raum.
Genau, was ist mit ihr? In 24 Stunden. Das muss schneller gehen.
Jetzt habe ich sie ziemlich genau unter mir und bleib liegen. So, jetzt verlassen Sie das Zimmer und ich schiebe wieder beide Daumen hoch, um das Gitter abzunehmen. In Ihrem Artikel auf grimme.de haben Sie ja von einem ganz interessanten portugiesischsprachigen Spiel berichtet, das einen sehr innovativen Ansatz verfolgt, was das Sounddesign betrifft. Was ist das denn? Was machen die anders?
Das ist jetzt erst relativ neu erschienen. Es ist im 13. Juli hatte das, glaube ich, einen Erscheinungstermin. Das heißt, leider auch halt eben komplett auf Portugiesisch. Deswegen kann ich jetzt über eigene Spielerfahrungen auch gar nichts sagen. Ich hatte den Trailer gesehen. Ich hatte im April auf der Ludo-Konferenz in Leipzig den Hauptentwickler getroffen, also Sounddesigner und Komponist auch da tätig ist. Und dann auch mit dem immer im regen Kontakt gewesen, der mir dann erzählt hat, wie das funktioniert. Vom Seeker Audio, also das Audio Game Brüll ist ein Audio-Thriller, was geht, also der Protagonist ist Jint, wie ich auch mal das Gefühl habe, dass es tatsächlich in vielen Audio-Games auch immer wieder so ein bisschen bedient wird. Und der kommt in seine Heimatstadt, also lebt eigentlich bei seinem Großvater, der ist aber zusammen mit verschiedenen Freunden einfach verschwunden und er versucht sich jetzt auf die Suche nach dem Großvater und den Freunden zu machen und sucht da quasi die ganzen Geheimnisse der Stadt und versucht das da ein bisschen aufzudecken. Das Besondere da an dem Spiel ist, was ich für mich auch gleich am Anfang ziemlich fasziniert ist, also ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen kurz erwähnt, dass Audio Games ja oft so ein bisschen auch diesen Voice-Over mit einsetzen. Und das hat man halt versucht, bei Brüll etwas zu reduzieren, um halt eben die Handlung nicht zu stören. Und die Lösung, die sie da gefunden haben, fand ich relativ interessant, weil man stattdessen versucht hat, mit aleatorischer Musik, zufallsgenerierter Musik zu arbeiten und über diese Musik dann auch dem Spieler Hinweise zu geben. Das heißt, wenn er die Gegend untersucht und sich etwas nähert, dann ändert sich auch die Musik und gibt den Spieler Hinweise, ohne dass jetzt irgendwie die Atmosphäre dann gestört wird im Spiel. Was ich da auch faszinierend fand, also sie haben ja dann auch während dieser Produktionszeit immer wieder Tests geführt und also zusammen mit blinden und sehenden Spielern, wo halt einfach sich gezeigt hat, dass es keinen Unterschied bei einem Spieler gemacht hat, wer was, also ob er jetzt nur sieht oder blind, dass sich beide halt mehr oder weniger gleich angestellt haben.
Dann sagen Sie uns doch jetzt nochmal was über den Artikel, den Sie veröffentlicht haben, in welchem Rahmen das war, wo das veröffentlicht wurde und vielleicht auch noch was zu Ihrem Blog. Sie haben ja den Blog schräglesen.de.
Also ich habe auf Grimme Game jetzt im Juli einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Umgekehrte Inklusion Audio Games. Das war ja auch ein Zitat dann von ihm. Also Umgekehrte Inklusion. Und das ist im Rahmen, das ist im Themenspezial erschienen zum Thema Computerspielmusik oder Sound in Computerspielen. Und da hatte ich eigentlich nochmal so ein bisschen einerseits einen groben Überblick gegeben, was jetzt Audio Games sind, was auch versucht, da nochmal mit Überblick zu geben, was die Spiele jetzt, also wie die Spielsituation aussieht, obwohl das auch nur ganz kurz angerissen wurde. Und vor allen Dingen dann nochmal anhand von Brühl und dem Entwicklerteam dann auch mal versucht, so ein bisschen Einblick in daran zu geben, wie so auch eine Entwicklung eines Audiogames aussieht. Also wie unterscheidet sich das von einem normalen Computerspiel in Anführungszeichen? Wie wird das also mit visuellen Aspekten arbeitet? Was muss da beachtet werden? Wie lief der Prozess dann ab? Wie wurden Spieler mit eingebunden? Solche Sachen. Das war halt einfach da nochmal der so ein relativ genereller Überblick. Schräglesen ist der Titel meines Blogs. Also genau, da wollte ich jetzt auch in Zukunft tatsächlich mich ein bisschen intensiver auch mit dem Punkt Audiogames auseinandersetzen. Also es ist eigentlich ein Blog über Literatur und Videospiele und so ein bisschen die Verbindung von beiden. Und da ich mich jetzt aber nur durch meine Doktorarbeit dann intensiver mit dem Thema Audiogame beschäftigen wollte, haben wir da jetzt auch einen einzelnen Punkt mit aufgeführt. Und da werde ich auch jetzt öfter Beiträge mit dazu veröffentlichen, wie jetzt der Forschungsstand ist und alles.
Ja, vielen Dank, Cecilia Sauer. Die URLs werden wir jetzt nicht im Einzelnen buchstabieren. Das ist etwas umständlich, gerade im ersten Fall, weil es ist ein sehr langer String. Aber wir werden die Sites auf unserer Podcast-Website verlinken. Also wer auf dbsv-jugendmagazin.potspot.de geht oder diesen Beitrag dort auch schon hört, findet dort die beiden Links. Jetzt haben wir ja schon einiges gehört über die Anwenderseite von Games. Also wir haben gehört, dass es durchaus Mainstream-Spiele gibt, die zugänglich sind. Wir haben aber auch gehört, dass das vielfach noch nicht der Fall ist und was Games brauchen, um barrierefrei zu sein. Wir haben etwas über Audio-Games erfahren. Jetzt sprechen wir mit einem Entwickler. Dennis Ego hat sich mit einigen Kommilitonen zusammengetan und ein Games-Studio gegründet, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, barrierefreie Games zu entwickeln.
Wir sind eine Studentengruppe aus Augsburg. Wir haben jetzt zusammen 4 Semester lang als Masterteam Videospiele entwickelt und wir haben uns überlegt, dass wir quasi was zurückgeben wollen an die Community, und da hat dann eben einer meiner Kollegen die Idee gehabt, dass er für einen gehandicapten Personenkreis entwickeln will, und dann fanden wir die Idee eigentlich ziemlich gut, weil wir so das Gefühl hatten, dass in dieser Branche, also in der Videogames-Branche, das Thema eigentlich nicht wirklich präsent ist, und da waren wir plötzlich völlig aus dem Häuschen und haben gesagt, ja, da hätten wir voll Lust mitzumachen, und da sind wir dann drauf gekommen, dass wir eben, oder dass er in dem Fall eben mit Blinden zusammenarbeitet und hat da ein Interface entwickelt, das quasi mit kleinen Motoren an einem Handschuh funktioniert, damit man sich eben die richtig teuren Geräte da sparen kann, die es so im Internet und jetzt zu kaufen gibt, diese haptischen Interfaces. Die Entwicklungsphase war dann in einem halben Jahr relativ kurz, und dann hat er noch überlegt, wie er das noch anders realisieren kann, dadurch, dass wir Softwareentwickler sind. Hat dann überlegt, dass es vielleicht noch eine Softwaremöglichkeit gibt. Und dann hatten wir so ein paar Tester eben da, die dann mit uns das zusammen entwickelt haben. Das war eigentlich eine ziemlich spannende Sache, so zu sehen, was da quasi für Aufgaben und Anforderungen eigentlich an Softwareentwickler stehen, die ja zum Beispiel im Webbereich schon sehr, sehr lang, gibt es da schon Guidelines, die schon länger existieren, die gibt es im Games-Bereich jetzt so nicht. Und da gibt es schon jetzt die Able Gamers in Amerika zum Beispiel, die sich damit beschäftigen, die eher relativ generell sind. Und auch Microsoft arbeitet gerade im Moment eben an Controller-Lösungen, die nicht so teuer sind. Aber das Gaming-Segment an sich, also die Industrie ist da, die ist zwar hellhörig geworden, aber wirklich wirklich im Fokus war das bisher noch nicht. Und das finden wir, sollte sich ändern, weil wir das Gefühl haben, dass Gaming und auch das Bedürfnis zu spielen eben eine Sache ist, die alle interessiert. Und auf einem Vortrag in der Gamescom von der Saskia Bader, die ist Webdesignerin in Berlin, und die hat eben auch einen Panel zum Thema Accessibility in Gaming und gehalten. Und da ist mir erst aufgefallen, wie akut das Thema eigentlich tatsächlich ist, weil wie schnell man da selbst dann auch in sowas reinrutscht. Ich meine, man wird ja älter Und tatsächlich sind über 50% der Gamer in Deutschland über 50 Jahre alt. Und da werden schon so kleine Sachen wie zum Beispiel Bildschirmgrößen oder Textgrößen einfach interessant, die wo man vorher einfach gedacht hat, das wäre überhaupt kein Problem. Ja, und wir sind jetzt eben so weit, dass wir sagen, wir wollen eine Firma gründen, einfach um zu gucken. Für uns geht es darum, wir wollen quasi integrativ sein, sodass im besten Fall jeder miteinander spielen kann, unabhängig davon, wie seine Kondition ist oder was auch immer der Zustand ist. Das ist ein relativ futuristischer Gedanke so, aber ich finde, wenn man sich nicht irgendwie ideelle Ziele setzt, dann bleibt man vielleicht so ein bisschen auch hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Ja gut, also der Kölner Dom hat ja auch irgendwann mal mit einem Spatenstich begonnen. Demnach, was sind denn eure ersten Spatenstiche? Woran arbeitet ihr gerade konkret?
Im Moment arbeiten wir an zwei Projekten. Einmal eins, das am PC gespielt wird. Da haben wir quasi unser neues Interface dann probiert. Also das ist sehr experimentelle Interface. Aber wir haben auch relativ kleine Casual Games, die man so kurz 5 Minuten lang spielt. Auch das, glaube ich, ist ein sehr großes Bedürfnis da. Also wir versuchen möglichst viele Plattformen zu erwischen, aber wir sind halt ein sehr, sehr kleines Studio. Also wir sind jetzt 8 Leute und das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir da auch tatsächlich auf PlayStation zum Beispiel erscheinen.
Nun gibt es ja schon einige Spiele auf dem Markt, die durchaus zugänglich sind. Andere wiederum kann man überhaupt nicht spielen. Habt ihr euch denn schon mal damit beschäftigt, was ein Spiel tatsächlich barrierefrei macht oder woran es bei anderen fehlt?
Es gibt eine relativ lebendige blinde Spieler-Community. Das war auch eine Sache, die mir vorher gar nicht bewusst gewesen und das fand ich echt ziemlich cool, als ich das dann also erfahren habe. Und es gibt auch Spiele, die unerwartet barrierefrei sind, wo aber niemand daraufhin entwickelt hat. Es gibt tatsächlich blinde Gamer, die zum Beispiel Counter-Strike zocken, wo ich erst dachte, wie soll denn das funktionieren, aber es ist tatsächlich möglich. Wenn man die Musik ausmacht und nur mit dem 3D-Stereo-Sound quasi arbeitet, dass das schon eine große Hilfe ist. Also wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, Sound runterzuregeln oder Umgebungsgeräusche intelligenter zu filtern.
Vor kurzem habt ihr ja eine Online-Umfrage ins Netz gestellt, die auch noch aktiv ist, zu der werden wir auch verlinken, in der ihr Blinde und Sehbehinderte nach ihren Erwartungen an Spiele fragt. Also wo gibt es Barrieren, was ist nötig, um eine uneingeschränkte Spieleerfahrung zu ermöglichen? Kannst du sagen, ob es schon erste Ergebnisse aus dieser Umfrage gibt und vor allem, wo man sie findet?
Wir haben jetzt also keine wirklich aussagekräftige Menge an Fragen gehabt, aber wir hatten schon 25 Ergebnisse. Interessant war, dass zum Beispiel das Bedürfnis nach Rollenspielen extrem hoch ist. Also ich glaube, wir haben über 66% der Leute, die sagen, ja, also Rollenspiele wären zum Beispiel uns ganz wichtig. So das Gefühl nach Narration und Teilnehmen eben an fantastischen Welten. Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, die ist relativ schwierig im Moment, so da wirklich Sachen zu finden, die barrierefrei sind. Und da zum Beispiel entwickeln wir gerade an dem Moment weiter, also genau an diesem Punkt. Wir sind natürlich unglaublich dankbar für jeden Einzelnen, der da seine Meinung kundgibt. Ich meine, wir haben da auch viel Kritik bekommen, so für Dinge, für Kleinigkeiten, die uns nicht aufgefallen ist. Das ist unglaublich wichtig, die Kritik, weil die uns dabei hilft, Dinge besser zu machen, weil wir wollen, dass wir da eben Profis drin werden und dass wir also von dieser Semi-Professionalität in die Professionalität übersteigen können. Und da waren eben so diese Anmerkungen, waren für uns unglaublich wichtig, so diese ganz persönlichen Anmerkungen. Finden kann man die zum Beispiel auf Facebook, und weil da werden wir das in den nächsten paar Tagen online gehen. Wir haben jetzt genügend Corporate Identity zusammengestellt, um tatsächlich auch online zu gehen auf Social Media. Und da werdet ihr das unter Wildfuchs finden, also unsere Firma wird dann Wildfuchs heißen und da findet man das dann ganz einfach auf Facebook unter Wildfuchs Interactive.
Ja, das wäre natürlich klasse, wenn sich so viele wie möglich an dieser Umfrage beteiligen, damit die Leute von Wildfuchs möglichst viel Unterstützung erfahren und barrierefreie Spiele auf den Markt bringen können. Den Link findet ihr auf der Podcast-Website. Das ist immer noch dbsv-jugendmagazin.potspot.de. Das war's für den Oktober. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich persönlich fand es ja sehr spannend, diese ganze Sache mit den Spielen, was es da alles gibt und was da demnächst noch zu erwarten ist. Na, ich gebe zum Schluss nochmal unsere Verbreitungskanäle durch, wie üblich. Jetzt endlich auf iTunes. Einfach in der Podcast-App DBSV eingeben und das Jugendmagazin abonnieren. Ansonsten natürlich auch immer gern die Website besuchen unter dbsv-jugendmagazin.potspot.de. Auf Twitter findet ihr uns unter dbsv-jugendclub und auf Facebook unter dbsv.jugendclub. Mit Anregungen, Fragen und Kritik wendet euch gerne an mich, r.sandberg@dbsv.org. Macht's gut und tschüss!